Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 100, Adiyat.
A'udhu min ash-shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur an einigen Stellen mit einer kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott, vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Bei den eilends und keuchend dahingaloppierenden, funkenstiebenden, den in aller Frühe anstürmenden Staubwolken hochwirbelnden und in das feindliche Heer Eindringenden. Wie undankbar ist doch der Mensch Gott seinem Herrn gegenüber, was er selber sogar noch bezeugt. Er ist tatsächlich beherrscht von gieriger Liebe für Reichtum und Besitz. Weiß er denn nicht, was ihn letztlich erwartet, dass das, was in den Gräbern ist, hervorgebracht und auferstehen wird? Dass das, was in den Herzen ist, an geheimen Gedanken, an Glauben oder Unglauben, offenbar werden wird? Wahrlich, Ihr Herr ist natürlich auch an jenem Tag über Sie in jeder Hinsicht bestens im Bilde.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, dem 27. Juni 2022, gleich dem 6. Tier 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Richtung Licht. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel 26. Juni, Weltdrogentag. Die unbestreitbare Rolle Irans im Kampf gegen den Drogenhandel. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Amir Abdullahian zu Al-Qasemi. Iran sieht Lösung für Probleme der Region aus der Region heraus als notwendig an. Iran. JCPOA-Wiederbelebungsgespräche werden in einem Land am Persischen Golf stattfinden. Weißes Haus reagiert auf Start von Satellitenträger Sultanah. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Amir Abdullahian zu Al-Qasemi. Iran sieht Lösung für Probleme der Region aus der Region heraus als notwendig an. Der Außenminister der Islamischen Republik Iran, Hossein Amir Abdullahian, traf am Sonntagabend in Teheran mit dem irakischen Ministerpräsidenten Mustafa Al-Qasemi zusammen. Er würdigte dabei die Bemühungen des Irak, den Dialog zwischen der Islamischen Republik Iran und Saudi-Arabien zu stärken und sagte, dass Iran die Lösung der regionalen Probleme aus der Region heraus als notwendig ansehe. Bisher fanden in der irakischen Hauptstadt Bagdad 5 Gesprächsrunden zwischen Iran und Saudi-Arabien statt. Während der 5. Gesprächsrunde wurde zwischen den hochrangigen Vertretern der Islamischen Republik Iran und Saudi-Arabiens in Bagdad eine klarere Vision für die Wiederaufnahme der Beziehungen zwischen beiden Ländern gezeichnet. Außenminister Amir Abdullahian stellte bei seinem Treffen mit Al-Qasemi fest, dass die Islamische Republik Iran nur Gutes für die Region wolle und die Wiedereröffnung des iranischen und saudischen Botschaften in den Hauptstädten beider Länder unterstütze. Er verwies auch auf die Schaffung eines Waffenstillstands im Jemen und hob die Unterstützung Irans für die Fortsetzung des Waffenstillstands und die Notwendigkeit, die humanitäre Blockade des Jemen zu beenden, hervor. Der irakische Ministerpräsident hob die Position und Rolle der Islamischen Republik Iran bei den Entwicklungen in der Region und bezüglich ihrer Nähe zum Irak hervor und sagte, der Irak meint es ernst mit der Entwicklung der bilateralen Beziehungen zur Islamischen Republik Iran und setzt seine entspannende Rolle in der Region fort. Mustafa Al-Qasemi betonte weiter die umfassende Entwicklung der Beziehungen und die Notwendigkeit, mögliche Hindernisse zu beseitigen, und sagte, dass man seine Bemühungen zur Stärkung des Dialogs und der Zusammenarbeit in der Region fortsetzen werde. Der Irak hat unter den arabischen Ländern im westasiatischen Raum die meisten kulturellen und religiösen Gemeinsamkeiten mit Iran. Iran. JCPOA-Wiederbelebungsgespräche werden in einem Land am Persischen Golf stattfinden. Teheran hat bestätigt, dass die nächste Runde der unterbrochenen Verhandlungen zur Wiederbelebung des maroden Iran-Abkommens von 2015 von einem Land am Persischen Golf ausgerichtet wird, nachdem das katarische Al Jazeera-Netzwerk und die iranische Nuden News berichtet hatten, dass die beteiligten Parteien nach Doha reisen könnten, um die Gespräche fortzusetzen. Der scheidende Sprecher des iranischen Außenministeriums, Said Khatibzadeh, sagte am Montagmorgen auf einer Pressekonferenz, dass die Seiten innerhalb weniger Stunden über den nächsten Ort der Gespräche und das genaue Datum entscheiden werden. So Gott will, wird eines der Länder am Persischen Golf der Gastgeber sein und das Treffen wird in den kommenden Tagen der laufenden Woche stattfinden, sagte Khatibzadeh vor Reportern. Mit dem Austritt aus dem JCPOA führte der frühere US-Präsident Donald Trump das ein, was er die Sanktionskampagne des maximalen Drucks nannte, um Iran in die Knie zu zwingen. Teheran fordert die Aufhebung all dieser Sanktionen. Khatibzadeh zitierte auch Joseph Borrell, den hohen Vertreter der EU für auswärtige Angelegenheiten, mit den Worten, die Vereinigten Staaten hätten sich verpflichtet, ihre Verpflichtungen aus dem JCPOA und der UNSC-Resolution 2231 einzuhalten und die wirtschaftlichen Interessen Irans zu garantieren. Der Sprecher betonte jedoch, dass wir abwarten müssen, ob Washington seine Versprechen einlösen werde, nachdem es sich einmal aus dem Vertrag zurückgezogen habe. An anderer Stelle in seinen Ausführungen versicherte Khatibzadeh, die Verhandlungsführer würden keine Nuklearfragen erörtern, sondern sich auf die anstehenden Fragen zur Aufhebung der gegen Iran verhängten Sanktionen konzentrieren. Weißes Haus reagiert auf Start von Satellitenträger Zuljanah. Das Weiße Haus reagierte auf den Start des iranischen Satellitenträgers Zuljanah und brachte seine Besorgnis darüber zum Ausdruck. Der zweite zuvor festgelegte Start des Satellitenträgers Zuljanah zu Forschungszwecken fand am Sonntag statt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Iran Press reagierte das Weiße Haus auf den erfolgreichen zweiten Start des iranischen Forschungssatellitenträgers Zuljanah und teilte mit, es sei über den Test am Sonntag informiert gewesen. Der Sprecher des Weißen Hauses kritisierte den Start des Satellitenträgers Zuljanah und bezeichnete ihn als nutzlos und destabilisierend. Weiter hieß es aus dem Weißen Haus, man sei entschlossen, Sanktionen und andere Maßnahmen anzuwenden, um Iran daran zu hindern, sein Programm für ballistische Raketen voranzutreiben. Ned Price, der Sprecher des US-Außenministeriums, sagte kürzlich als Antwort auf die Bereitschaft Irans, den Satelliten zu starten, dass die USA wollten, dass Iran die Spannungen entschärfe. Sayed Ahmad Hosseini, der Sprecher der Weltraumgruppe des Verteidigungsministeriums, sagte, dieser Satellitenträger ist in Bezug auf die technischen Eigenschaften in 3 Stufen mit den besten Satelliten der Welt konkurrenzfähig. Die 2 Stufen mit Feststoffantrieb und 1 Stufe mit Flüssigkeitsantrieb haben. Er erklärte, dass der Start des Satellitenträgers Zuljanah mit dem Ziel des Erreichens einer Unterumlaufbahn durchgeführt wurde. Mithilfe der Macht Gottes hat die 3. Phase der Entwicklung dieses Satellitenträgers begonnen, wobei die erhaltenen Informationen dieses Starts verwendet werden. Der Satellitenträger Zuljanah wurde erstmals im Februar 2021 mit dem Ziel gestartet und bewertet, die Technologie des leistungsstärksten Festbrennstoffmotors des Landes zu erreichen. Gelder in den USA eingefroren, vom Erdbeben heimgesuchtes Afghanistan steht vor Krankheitsausbruch. Afghanische Gesundheitsbehörden gaben an, dass Tausende, die von einem tödlichen Erdbeben in Ostafghanistan betroffen sind, sauberes Wasser und Nahrung benötigen und von Krankheiten bedroht sind. Der Appell am Sonntag kam Tage, nachdem das UN-Büro für humanitäre Hilfe, UCHA, vor einem Choleraausbruch in der Region gewarnt hatte. Die Menschen brauchen dringend Nahrung und sauberes Wasser, sagte der Sprecher des afghanischen Gesundheitsministeriums, Sharafat Zaman. Er sagte, die Amtsträger hätten vorerst Medikamente bereitgestellt, aber die Verwaltung jener, die ihr Zuhause verloren hätten, sei eine Herausforderung. Wir bitten die internationale Gemeinschaft und humanitäre Organisationen, uns mit Nahrungsmitteln und Medikamenten zu helfen. Die Überlebenden könnten sich Krankheiten einfangen, weil sie keine richtigen Häuser und Unterkünfte zum Leben haben, sagte er. Bei dem Erdbeben am Mittwoch wurden mindestens 1.150 Menschen getötet, 2.000 verletzt und 10.000 Häuser zerstört. Die Katastrophe ist eine große Bewährungsprobe für die Taliban-Herrscher angesichts westlicher Sanktionen gegen afghanische Regierungsstellen und Banken, die die direkte Hilfe unterbinden, die bereits vor dem Erdbeben zu einer humanitären Krise geführt hatte. Die afghanische Taliban-Regierung forderte eine Rücknahme der Sanktionen und die Aufhebung des Einfrierens von Zentralbankguthaben in Milliardenhöhe. die in westlichen Finanzinstituten feststecken. In diesen schwierigen Zeiten fordern wir die Vereinigten Staaten auf, Afghanistans eingefrorene Vermögenswerte freizugeben und die Sanktionen gegen afghanische Banken aufzuheben, damit Hilfsorganisationen Afghanistan problemlos Hilfe leisten können, sagte Taliban-Außenminister Amir Khan Mutari in Kabul. Am Freitag kritisierte ein Mitglied des EU-Parlaments den Westen wegen seiner massiven finanziellen Unterstützung für die Ukraine, während er dem vom Erdbeben betroffenen Afghanistan keine humanitäre Hilfe leistete. Wir können das ganze Geld des Planeten finden, um Waffen in die Ukraine zu schütten. Aber wir können die Afghanen, deren Leben wir 20 Jahre lang zerstört haben, nicht ernähren, fügte er hinzu. Hamas-Chef: Bidens Reise nach Westasien soll palästinensische Sache ausradieren. Die palästinensische islamische Widerstandsbewegung Hamas hat den bevorstehenden Besuch von US-Präsident Joe Biden in Westasien mit einer Reise in die von Israel besetzten palästinensischen Gebiete und nach Saudi-Arabien kritisiert und erklärt, dass die Reisen die palästinensische Sache ersticken sollen. Der Hauptzweck von Bidens Nahostreise im nächsten Monat ist es, die palästinensische Sache auszulöschen und den Einfluss des zionistischen Regimes auszuweiten, sagte Ismail Haniyeh, Leiter des Politbüros der im Gazastreifen ansässigen Bewegung Hamas. Er forderte eine größere Einheit aller Reihen der Widerstandsfront, um jeden möglichen Infiltrationsversuch der Zionisten in der Region zu verhindern und die Präsenz des israelischen Regimes in der Region zu beenden. Haniyeh verwies auf den Versuch, das Besatzungsregime von Tel Aviv in militärische Koalitionen in der Region einzubinden und warnte davor, dass die drohenden Gefahren viel ernster seien als angenommen, und forderte die Bildung einer einheitlicheren Front gegen das israelische Regime und den Zionismus. Er fügte hinzu, dass die potenziellen Gefahren für die besetzten palästinensischen Gebiete und Al-Quds, die israelischen Pläne gegen die Al-Aqsa-Moschee in der Altstadt von Al-Quds, Siedlungserweiterungsprojekte und die Judaisierung von Al-Quds, die brutale Blockade gegen Gaza und die Leiden der Palästinenser, die in den besetzten Gebieten von 1948 lebten, zu den Gründen gehören, die eine solche Notwendigkeit unterstreichen. Biden wird nächsten Monat nach Westasien reisen und in Israel, im Westjordanland und dann in Saudi-Arabien Halt machen, wo er versuchen wird, die Beziehungen wieder aufzubauen, nachdem er geschworen hatte, das Königreich zu einem Parias zu machen. Der Außenminister des zionistischen Regimes hat gesagt, dass das Regime auf Bidens Westasienreise im nächsten Monat hoffen wolle, um die Beziehungen zu Saudi-Arabien zu verbessern. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 34 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 24 Grad, Mashhad 31 Grad, Isfahan 31 Grad, Shiraz 30 Grad und Bandarabas 33 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Vom Kriegsschauplatz Ukraine kommen aus Ost und West widersprüchliche Meldungen. Tatsache ist, Kiew kann den langsamen russischen Vormarsch nicht stoppen, sagt der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hörstel, in unserem Interview. Heute hören Sie den ersten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hostel, Sie sprachen während Ihrer Ausführungen davon, dass Finnland deshalb existiert, weil das Land Zugeständnisse an Russland gemacht habe. Aber lässt sich die heutige Situation mit der damals vergleichen. Ich meine, da, Sie deuten darauf hin, dass wenn Ukraine auch als Staat existieren will, soll sie Zugeständnisse an Russland machen. Aber ich sehe, wenig sind dran, weil die Situationen so ganz unterschiedlich sind.
Sie haben vollkommen recht. Es sind ja nicht nur die Situationen unterschiedlich, die ganze Weltkonstellation ist vollkommen anders. Und in Finnland ist es ja auch so gewesen, dass die Sowjetunion ein Interesse daran hatte, Finnland nicht an die Wand zu quetschen. Finnland hatte ein Überlebensinteresse als Nation, aber hatte gar keine Nachbarn, wie die Ukraine das mit Polen haben, die im Grunde genommen scharfe Blicke auf ukrainisches Territorium und die polnische Territorialerweiterung geworfen haben. Das sind ganz andere Dinge. Und wir haben ja auch im Prinzip eine komplett andere Weltsituation, was die Bündnislage drumherum angeht. Die Ukraine ist ja kein NATO-Partner, aber tatsächlich wird sie, wie soll man sagen, wie in einem Zwischenbereich behandelt und ist ja nun inzwischen sogar EU-Beitrittskandidat, wider alle Vernunft und jeden Sinn, was die EU angeht. Das sind ja alles Bewegungen, das kann man gar nicht vergleichen, das ist unvergleichlich. Die meisten Situationen weltweit sind ohnehin unvergleichlich. Nur wenn man den Rahmen ganz scharf fasst und sagt, ich schaue einfach nur das Thema an, ein mächtigerer Nachbar hat seine Truppen in das Gebiet eines kleineren Nachbars, deutlich kleineren Nachbarn hineingeschickt und kämpft dort erfolgreich. Und man könnte hier versuchen, den Krieg, wie soll man sagen, durch Zahlung zu erledigen und zu stoppen. Das hilft dem Überleben und der Standfestigkeit der Ukraine als Nation. Das ist ein ganz scharf gefasstes Kriterium. Und tatsächlich ist das alles kaum vergleichbar. Und in Wahrheit geht es ja immer um, wie soll man sagen, die Grauzonen. Nichts ist schwarz und weiß in der Politik und in der Geschichte, sondern es geht darum, dass es Mischverhältnisse sind. Und natürlich weiß man nicht genau, wie es mit der Ukraine weitergeht, weil man nicht weiß, wie stark eigentlich die herrschende Clique, die ja von gewaltiger Korruption gekennzeichnet ist, wie lange denn die noch, ich will mal sagen, Widerstand organisieren soll. Im Moment ist ja ganz eindeutig Washington die Hauptkraft hinter dem Fortgang des Krieges, der natürlich der Ukraine nicht nützt. Die ist einfach bloß Austragungsort eines schrecklichen Krieges. Das hat Washington genauso geplant und gewollt und hat das provoziert natürlich, nicht? Indem eben der Ukraine in den Tagen vor dem russischen Einmarsch befohlen wurde, die Feuerüberfälle auf den Donbass auf über 1.000 pro Tag zu steigern, radikal. In den 14 Tagen vorher ist das hochgegangen, in den 10 Tagen gab es eine enorme Steigerung. Das hat Kiew bestimmt nicht von alleine getan, sondern weil die USA das anbefohlen haben, wie in den 8 Jahren vorher. Seit 2014 befehlen die USA geradezu auch einzelne Angriffe auf den Donbass, und wir hatten das in früheren Interviews besprochen, wie dann eine ganze Phalanx von hohen Würdenträgern, ob es nun der CIA-Chef ist oder der Armeechef oder der Verteidigungsminister, Außenminister und so weiter, der dann aus Washington anreist, und dann müssen die armen Truppen im Donbass, die eben auch zum guten Teil ja selber aus Russen bestehen und ihre Verwandten im Donbass leben haben und so weiter, mussten dann das Feuer eröffnen, und kaum war der fremde Gast wieder abgeflogen und hatte weitere Milliarden zur Verfügung gestellt, zack, starben die Kämpfe ab. Das ist das Beste, was man machen kann. Diese Situation kenne ich, die kenne ich aus dem Afghanistan-Krieg. Die Mujahideen wurden ähnlich bedient. Da kam der CIA-Kontrolleur, hat geguckt, dass alle fleißig kämpfen. Kaum war der weg, hat man das mit den Kämpfen eingestellt. Und augenzwinkernd habe ich mit den Kommandeuren damals drüber gesprochen, dass man natürlich so wenig Krieg führt wie irgendwie möglich und versucht einfach nur das eigene Überleben zu sichern. Und diese Dinge galten dann auf beiden Seiten. Das betraf die kommunistischen Truppen, die sogenannten Kabuler Truppen, genauso wie die Mujahideen. Also das war schon ein seltsames Kriegführen. So ist es in der Ukraine nicht. Auch das ist eben völlig unvergleichlich. Aber im Prinzip wissen wir, dass die Nachschubschwierigkeiten der ukrainischen Armee, die drei Punkte, die die Militärangehörige selber beklagen, dass die natürlich nur ein Bild sind dafür, dass hier eine große Macht eine kleinere heimsuchen muss, weil sie eben die amerikanisch anbefohlene Eskalation nicht weiter dulden konnte. Das ist das, was wir jetzt haben. Und heute in den letzten Tagen gerade, wo wir über die Lage sprechen, muss man ja auch dieses Detail einmal nennen, weil es in westlichen Medien nicht passiert, dass eben die, wie soll man sagen, Provinzhauptstadt Donetsk, des gleichnamigen Landes und inzwischen selbsternannter Volksrepublik und von drei Ländern anerkannt, eben Donetsk täglich mehrfach mit schwerer Artillerie beschossen wurde. Da wurde dann auch der Marktplatz der Stadt Donetsk unter Beschuss genommen. Eindeutig ein ziviles Ziel absichtlich beschossen, mit Toten und Verletzten im Unter-100-Bereich. Und das sind Dinge, da sieht man eben eindeutig, die Ukraine hat ja gar keine Chance, jemals Donetsk, Kiew mit Kiewer Truppen wieder zu besetzen oder wieder zu erlangen. Das sind reine Terrorangriffe, die da passieren, während Russland sich für jede Rakete verantworten muss. Und tut das auch und legt dann diese Videos vor, wo man eben sieht, wie Minuten vor dem Raketenangriff noch Militärfahrzeuge in einem Gebäudekomplex verschwunden sind, der eigentlich als zivil gelten müsste oder gegolten hatte. Und diese Art Belege finden da statt. Das heißt nicht, dass die Russen die Guten sind und die Ukrainer die Bösen oder Kiew die Bösen. Das ist nicht das Thema, sondern das Thema ist, dass hier von Washington aus ein Konflikt geschürt wird, den niemand in Europa braucht. Und das ist das eigentliche Thema. Wie weit, wie lange noch lässt sich Europa vor diesen Kriegskarren aus Washington spannen?
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Reihe In Richtung Licht. Bleiben Sie dran!
In Richtung Licht.
Wir haben 56 Verse der Sure Waqi'a näher erläutert und setzen unseren Kurzkommentar bei den Versen 57 bis 62 fort. Diese lauten:
Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun aantum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون.
Wir doch haben euch erschaffen. Warum bestätigt ihr es nicht? Was meint ihr denn zu dem, was ihr als Samen ausspritzt? Seid ihr es etwa, die ihn erschaffen und zu einem Menschen werden lasst, oder sind nicht doch wir die Erschaffer? Wir doch haben unter euch den Tod festgelegt, und niemand kann uns zuvorkommen, dass wir nicht euresgleichen gegen euch austauschen und euch in einer Welt entstehen lassen, die ihr nicht kennt. Und ihr kennt doch die erste Schöpfung. Warum bedenkt ihr dann nicht die erneute Schöpfung?
Thank you.
In den vorherigen Versen war von den Leugnern der Auferstehung von den Toten und dem Jenseits die Rede, und die obige Stelle untermauert die Wahrheit, dass es das Jenseits gibt, und fragt die Zweifler und Leugner: Habt ihr denn nicht die Macht Gottes daran erkannt, dass er euch erschuf? Warum denkt ihr, dass eure erneute Erschaffung nicht möglich sei? Und was ist mit euren Kindern? Habt ihr sie erschaffen? Ihr habt eine Samenzelle in die Gebärmutter gebracht und wusstet nicht, wie sich nach der Befruchtung der Eizelle innerhalb der nachfolgenden 9 Monate das Kind im Uterus entwickeln wird. Ist es euer Werk, wenn die unscheinbare befruchtete Eizelle zu einem vollendeten Menschen wird? Spielt ihr die geringste Rolle dabei? Wie ist es mit dem Tod? Kann irgendeiner von euch seinen Tod verhindern und ihm entrinnen? In Wahrheit verfügt ihr weder über euer Leben noch über euren Tod Macht. Ihr seid nicht aufgrund eurer eigenen Entscheidung auf die Welt gekommen und werdet dem Tod nicht entkommen, wenn es soweit ist. Wie könnt ihr dann daran zweifeln, dass Gott euch erneut erschaffen kann? Wir lernen: Erstens, durch logische Fragen ist es möglich, den Verstand und die Urseele des Gottes- und Jenseitsleugners wachzurütteln, damit er selber nach der Wahrheit sucht und sie anerkennt. Zweitens, es ist die Methode des Korans, klare Argumente gegenüber Zweifeln seiner Gegner vorzulegen. Er benutzt gegenüber Zweifeln weder Beleidigungen oder Erniedrigungen noch Spott. Drittens, Tod und Leben liegen nicht in der Hand des Menschen. Sowohl in der Erschaffung des Menschen als auch in seinem Tod wird die Macht des weisen und mächtigen Herrn und Schöpfers der Welten offenkundig. Viertens, niemand kann dem Tod entkommen, der von Gott festgelegt wurde. Wie alle anderen Erscheinungen hat der Tod einen Sinn und beruht auf göttlicher Weisheit. Wir wenden uns den nächsten Versen der Sure 56 zu. Es sind die Verse 63 bis 67.
أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ.
Was meint ihr denn zu dem, was ihr an Saatfeldern bestellt? Seid ihr es etwa, die es wachsen lassen, oder sind nicht doch wir es, die wachsen lassen? Wenn wir wollten, könnten wir es wahrlich zu zermalmtem Zeug machen, und ihr würdet dann dauernd verwundert darüber reden: Wir haben wahrlich Schaden erlitten. Nein, vielmehr ist uns alles verwehrt worden. Auch diese Verse führen Beispiele für die Macht Gottes vor Augen. Es sind Beispiele in der Natur, und der Koran stellt die Frage: Seid ihr es, die die Pflanzen aus dem Erdreich hervorgehen lassen, oder ist es Gott, der dies bewirkt? Die Saatkörner, die ihr ausstreut, hat Gott geschaffen, ebenso wie das Wasser, mit dem ihr eure Saatfelder bewässert. Auch das Licht und die Wärme, dank derer die Pflanzen wachsen, hat er erschaffen und nicht ihr. Sind der Boden, das Wasser und Licht und Wärme von euch, oder kommen sie von Gott? Sorgt ihr dafür, dass das Samenkorn in der Erde Wurzeln schlägt und der Spross in ihm aus dem Erdreich hervorkommt und wächst? Ist das euch zu verdanken, die ihr die Saat gestreut habt, oder Gott? Wenn Gott nur einen der Faktoren für das Wachstum der Pflanzen ausfallen lässt, vertrocknen sie. Könnt ihr dann ihr Vertrocknen verhindern? Zwei Dinge können wir uns an dieser Stelle vor Augen führen. Erstens, die gleiche Macht, mit der auf der Welt ein Samenkorn im Erdreich sich entfaltet und zu einer Pflanze ergrünt, kann am jüngsten Tag auch durch Entfaltung eines der verbliebenen Teilchens eines toten Menschen diesem wieder Leben spenden. Zweitens. Durch eine Handlung leitet der Mensch eine Schöpfung in die Wege, zum Beispiel, wenn er den Samen in die Gebärmutter gelangen lässt oder wenn er ein Getreidekorn in die Erde legt. Aber es ist nicht der Mensch, der einen Säugling erschaffen hat oder die Pflanzen wachsen ließ. Nur Gott vollbringt dies. Er ist der Schöpfer aller Wesen und Lebewesen. Betrachten wir noch die nächsten Verse 68 bis 74 der Sure Waqi'an.
أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم.
Was meint ihr denn zu dem Wasser, das ihr trinkt? Seid ihr es etwa, die es von den Wolken herabkommen lassen? Oder sind doch nicht wir es, die herabkommen lassen? Wenn wir wollten, könnten wir es auf der Zunge brennend machen, wenn ihr doch dankbar sein würdet. Was meint ihr denn zu dem Feuer, das ihr durch Reiben zündet? Seid ihr es etwa, die den dazu nötigen Baum entstehen lassen, oder sind nicht doch wir es, die entstehen lassen? Wir haben es ja zur Erinnerung an das Höllenfeuer und als Nießbrauch für die Wanderer gemacht. Darum preise den Namen deines allgewaltigen Herrn. Hier werden die Menschen an weitere Zeichen in der Natur für die göttliche Macht erinnert. Ist es ein Werk der Menschen, dass sich Wolken über dem Meer bilden und der Wind sie auf das Festland treibt? Was könnt ihr Menschen dagegen ausrichten, wenn einige Jahre hintereinander kein Regen fällt? Ihr würdet selber verdursten und ebenso euer Vieh und eure Bäume und Pflanzen würden eingehen. Was wäre, wenn der Regen kein Süßwasser, sondern so salzig wie das Meereswasser wäre? Was würdet ihr dann tun? Würde es nicht regnen, würde doch auch kein Baum mehr wachsen, der Früchte für euch abwirft oder mit dessen Holz ihr verschiedene Dinge anfertigt oder mit dem ihr ein Feuer anzünden könnt, um euch zu wärmen. Das Feuer, das die Wanderer durch Reiben von Holz entfachen können, spendet ihnen in der Steppe Licht und Wärme. Dies erinnert an die Schöpfungsmacht Gottes. Der Herr lässt aus dem Holz eines Baumes, der doch aus Erde und Wasser hervorgegangen ist, Feuerfunken hervorspringen. Vier Dinge lassen sich verinnerlichen. Erstens, die vier Elemente Wasser, Boden, Wind und Feuer unterliegen alle dem Willen und Befehl Gottes und sie sind ein Mittel für Gotterkenntnis und die Erkenntnis von seiner Macht. Zweitens, wenn der Mensch bedenkt, wie das Wasser entsteht und welche wichtige Rolle es für die Lebewesen spielt und wie die Wolken zustande kommen und durch den Wind ans Festland getrieben werden, damit sie dort abregnen, wird er an Gott erinnert und erwacht in ihm Dankbarkeit gegenüber dem Schöpfer. Drittens. Der Baum entsteht dank Wasser und Erde, und aus seinem Holz entspringt Feuer, welches dem Menschen Wärme spendet. Das sind Zeichen dafür, dass Gott die Macht hat, Erscheinungen hervorzurufen, die einen Gegensatz zueinander bilden. Viertens. Um uns vor jedem Zweifel darüber zu schützen, dass Gott nicht die Macht hätte, die Toten auferstehen zu lassen, sollten wir uns laufend an Gott durch Preisen seiner Einzigartigkeit und Reinheit, Tasbih, erinnern und uns bewusst werden, dass er von jeder Unfähigkeit und Unwissenheit frei ist. Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel 26. Juni, Weltdrogentag. Die unbestreitbare Rolle Irans im Kampf gegen den Drogenhandel. Weiterhin guten Empfang. Seit vielen Jahren wird die einzigartige Rolle und Position der Islamischen Republik Iran in der Welt als das effektivste Land an der vordersten Linie der Drogenbekämpfung von der internationalen Gemeinschaft anerkannt und geschätzt. Offiziell heißt dieser Aktionstag International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, zu Deutsch der Internationale Tag gegen Drogenmissbrauch und unerlaubten Suchtstoffverkehr, kurz auch Weltdrogentag. Er findet jährlich am 26. Juni statt. Verantwortlich für den Weltdrogentag ist mittlerweile das 1997 gegründete United Nations Office on Drug and Crime, UNODC, also das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung mit Sitz in Wien. Mit dieser Kampagne möchte das UNODC die Aufmerksamkeit auf die großen Probleme durch illegalisierte Drogen in der Gesellschaft lenken. Dieser soll die Menschen daran erinnern, dass illegale und auch legale Drogen wie Alkohol und Zigaretten ein großes gesellschaftliches Problem sind. Drogen lohnen sich nicht. Sie lösen oder verdrängen Probleme nur scheinbar. Sie schaden der Gesundheit und kosten viel Geld. Auf sogenannte Freunde, die einen nur mögen, wenn man mit ihnen Drogen nimmt, kann man wohl verzichten. Dieser schreckliche Oktopus zerstört die Denkkraft, Innovation, Ausdauer, Anstrengung und Konstruktion der Menschen, insbesondere der jungen Generation der Gesellschaft, und zerstört ihre familiäre Grundlage und ihren religiösen Glauben. Nur wenige Länder in der Welt können heute das Phänomen der Drogen und Sucht nicht als das wichtigste Anliegen oder eines der wichtigsten sozialen Probleme dieses Landes ansehen. Jedes Jahr werden riesige Summen ausgegeben, um das Sucht- und Drogenproblem zu bekämpfen, aber die Zahl der Drogenhandelsbanden und die Zahl der Süchtigen nimmt weiter zu. Sucht als sozialer Schaden hat viele physische und psychische Auswirkungen und ist eines der wichtigsten sozialen, wirtschaftlichen und gesundheitlichen Probleme weltweit. Suchtkomplikationen führen in verschiedenen Bereichen zu sozialer Stagnation und sind eine ernsthafte Bedrohung für die Gesundheit der Gesellschaft. Wenn die Ursachen der Drogenabhängigkeit nicht untersucht und beseitigt werden, sind physische und psychologische Behandlungen nicht wirksam. Es ist zwar nicht möglich, die Sucht vollständig auszurotten, aber sie kann mit Mühe und Fingerspitzengefühl kontrolliert werden. Und durch die Sensibilisierung der Menschen in der Gemeinschaft können Vorbeugungsmaßnahmen getroffen werden. Wie Imam Khomeini, Gründer der Islamischen Republik Iran, sagte, ist die Errettung des Süchtigen nicht die Errettung des Einzelnen, sondern die der Gesellschaft. Wenn wir uns die Folgen und Auswirkungen der Drogensucht ansehen, werden wir feststellen, dass die Auswirkungen der Sucht die Gesellschaft, den Einzelnen und die Familie in verschiedenen wirtschaftlichen, sozialen, psychischen und physischen Aspekten einbeziehen. Zu den durch Drogensucht verursachten psychischen und Persönlichkeitsstörungen gehören zum Beispiel Willensschwäche, Vernachlässigung individueller Verantwortung, emotionale Schwäche, Nervosität, seelisches Ungleichgewicht, unausgeglichene und schwankende Persönlichkeit, mangelndes Selbstvertrauen und so weiter. Auch im sozialen Bereich sind Komplikationen zu nennen, wie Missachtung gesellschaftlicher Regeln, Schwäche der Arbeitskräfte, Unordnung und Misstrauen in der Gesellschaft, Schwäche der familiären Grundlage, zunehmende Abweichungen wie Diebstahl, Prostitution und Bettelei. Im wirtschaftlichen Bereich sind einige der Folgen der Drogenabhängigkeit Arbeitslosigkeit, finanzielle Schwäche hinsichtlich des Kaufs und Konsums von Drogen, Schaden für die Wirtschaft der Gemeinschaft und der Familie. Daher kann diese Krankheit weitgehend zur Zerstörung aller Bereiche des Lebens führen. Analysten politischer und sozialer Fragen glauben, dass kulturelle Aggression und Einflussnahme beim Drogenphänomen der wichtigste Faktor für die Zerstörung und den moralischen Niedergang von Gesellschaften ist. Aus dieser Perspektive ist das Drogenproblem nicht nur eine soziale Anomalie, die auf ein oder mehrere spezifische Länder oder Regionen beschränkt ist. Dieses Problem hat bereits geografische Grenzen überschritten und ist zu einem globalen Phänomen auf der Ebene der organisierten Kriminalität geworden. Das erste Ziel von Sucht und Drogen ist die Jugend, die die Produktivkraft und Stütze für die zukünftige Entwicklung von Gesellschaften ist. Die Folge dieses sozialen Schadens sind wirtschaftliche Herausforderungen und Rückständigkeit in allen Bereichen, einschließlich Wissenschaft, Kultur, Sport und Soziales, was letztendlich zum Verlust der Unabhängigkeit und Sicherheit des Landes führt. In einer solchen Situation brauchen die Länder der Region unermüdliche Anstrengungen und Maßnahmen, um dieses ominöse Phänomen einzudämmen. Denn jede Nachlässigkeit in diesem Bereich führt zur Ausbreitung der Drogensucht. We'll be right back. Laut dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, UNODC, haben im Jahr 2020 etwa 275 Millionen Menschen Drogen konsumiert und mehr als 36 Millionen an Drogenstörungen gelitten. Nach Schätzungen injizieren mehr als 11 Millionen Menschen weltweit Drogen, von denen die Hälfte mit Hepatitis C infiziert sind. Opioide sind nach wie vor die Hauptursache für substanzbedingte Erkrankungen. Die beiden am häufigsten verwendeten Opioide bei der Behandlung von Opioidstörungen, Methadon und Buprenorphin, sind in den letzten zwei Jahrzehnten in größerem Umfang verfügbar geworden. Die Verfügbarkeit dieser Substanzen für medizinische Zwecke hat sich seit 1979 von 557 Millionen Tagesdosen auf 3 Milliarden 317 Millionen im Jahr 2019 versechsfacht, was darauf hindeutet, dass mehr evidenzbasierte Arzneimittelbehandlungen zur Verfügung stehen als je zuvor. Leider sehen wir uns derzeit mit der Einfuhr von chemischen Ausgangsstoffen für die Drogenproduktion aus europäischen Ländern in den Iran konfrontiert, mit dem Ziel, nach Afghanistan zu gelangen und Opium in Heroin umzuwandeln. Auch weil das Spektrum der Suchtursachen und das Ausmaß ihrer Komplikationen sehr breit und umfassend ist, ist es notwendig, Suchtursachen vorzubeugen, zu erkennen und zu beseitigen. Denn wie gesagt, die Folgen der Sucht sind verheerend, und wenn wir uns die wirtschaftliche Dimension ansehen, werden wir sehen, dass die Kosten für die Prävention geringer sind als die für die Behandlung. Zudem wird für den Kauf von Drogen viel Devisen außer Landes gebracht. Angesichts der Tatsache, dass es sehr wichtig und effektiv ist, das Bewusstsein und Wissen der Menschen hinsichtlich aller Schäden, einschließlich Sucht, zu schärfen, sollte das Bewusstsein und die Informationen der Menschen in der Gemeinschaft über Drogensucht erhöht werden, um das Interesse an Sucht und am Konsum verschiedener Substanzen drastisch zu verringern. Die meisten Süchtigen sind aufgrund von Nachlässigkeit und Unwissenheit sowie psychischer Komplikationen wie Angst, Stress, Nervenzusammenbruch, Flucht vor sozialen Problemen, seelischen Drucks und Spaß süchtig geworden. Zur Vorbeugung können vorbeugende Maßnahmen eingesetzt werden, wie zum Beispiel die Sensibilisierung der Öffentlichkeit, angemessene Informationen und die Entwicklung des öffentlichen Sports. Denn die Hauptinvestition im Bereich der Suchtbehandlung sollte auf Präventionsfragen beruhen. Schließlich wird die Sucht als soziales Übel niemals vollständig ausgerottet werden, aber sie kann zumindest mit Umsicht, Überlegung und aufrichtigen Bemühen kontrolliert werden. Dabei versuchen wir, der Suchtprävention Vorrang vor der Behandlung von Suchtkranken zu geben, indem wir das Bewusstsein unterschiedlicher Gesellschaftsschichten schärfen.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.